Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
In der kommenden Woche soll in Großbritannien mit Impfungen gegen SARS-CoV-2 begonnen werden. Auch in anderen europäischen Ländern dürfte es bald soweit sein. Wie es so schnell dazu kommen konnte und was das für die Eindämmung der Pandemie bedeutet, dazu gleich mehr. Außerdem wird es heute um einen internationalen Bericht gehen, der beleuchtet, wie der Klimawandel unsere Gesundheit gefährdet. Und wir blicken auf die Situation in den Gebieten, die 2011 nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima evakuiert werden mussten. Am Mikrofon ist Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Ungefähr 50 Corona-Impfstoffkandidaten in klinischer Prüfung listet die WHO derzeit auf. Die Suche nach einem Impfstoff läuft beispiellos schnell. Gestern hat Großbritannien eine Notfallzulassung für den mRNA-Impfstoff von BioNTech und Pfizer erteilt. Ob bald ein weiterer Impfstoff von AstraZeneca und der Uni Oxford eingesetzt werden darf, wird derzeit geprüft. Auch die Europäische Arzneimittelagentur und die USA wollen in den kommenden Wochen über die Zulassung von Corona-Impfstoffen entscheiden. Welche Chancen dieses Eiltempo in der Pandemie aufzeigt und wo noch Daten fehlen, darüber habe ich heute Nachmittag mit Marilyn Addo gesprochen. Sie leitet die Infektiologie des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf und arbeitet am Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Ich habe sie zuerst gefragt, ob mit den jüngsten Erfolgsmeldungen zu den Corona-Impfungen das Ende der Pandemie begonnen hat.
Also ich glaube, dass wir einen großen Schritt weiter sind in Richtung Ende der Pandemie, aber es wird wohl noch eine Weile dauern. Aber es ist sicherlich ein sehr, sehr positives Signal und eine weitere Säule im Kampf gegen die Pandemie.
Innerhalb weniger Monate wurden jetzt Impfstoffe gegen Corona entwickelt, einer davon in Großbritannien jetzt sogar zugelassen. Ist dieses Rekordtempo angesichts dieser Pandemie richtig oder schafft das auch Sicherheitslücken bei der Entwicklung?
Ja, das ist eine Frage, die natürlich viele umtreibt. Es ist jetzt so schnell gegangen und kann das auch sicher sein. Also Impfstoffe, die in Deutschland oder in der EU zugelassen werden, werden immer, egal welches Tempo, die höchsten Sicherheitsstandards angelegt. Es sind Prozesse beschleunigt worden in dieser Pandemie, da wo es möglich war, aber in keinen sicherheitsrelevanten Fragen ist da ein Kompromiss eingegangen worden.
Warum konnte es denn dann überhaupt dieses Mal so viel schneller gehen als bei anderen Impfstoffen? Einfach weil da mehr Interesse dran bestand und auch mehr Geld dahinter gesteckt hat?
Also es hatte sicherlich ganz viele verschiedene Gründe. Zum einen lag die Sequenz des Erregers so schnell vor wie noch nie zuvor. Also wir hatten ja binnen von Tagen die Sequenz für alle Wissenschaft zur Verfügung. Da konnte halt im Grunde genommen im Januar, obwohl im Dezember oder November ja erst die Pandemie angefangen hatte, da konnten schon die Impfstoffentwicklungen dann starten. Und das hat dazu geführt, dass dann im März schon die erste Person in einer klinischen Prüfung geimpft werden konnte. Dann sind natürlich auch durch vorherige Epidemien, zum Beispiel im Nachgang von Ebola, auch neue Förderungsmöglichkeiten für schnelle Impfstoffentwicklungen entstanden, wie zum Beispiel CEPI, die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Die hat sehr viele von diesen Impfstoffentwicklungsprogrammen, die jetzt ganz weit vorne sind, auch schon ganz früh mit den notwendigen Finanzen ausgestattet. Das Bundesministerium für Forschung und Bildung hat auch investiert ganz früh. Es wurden halt da Fördermittel zur Verfügung gestellt. Es wurden Prozesse beschleunigt, die halt sonst normalerweise direkt hintereinander geschaltet wurden, konnten zum Teil ein bisschen parallelisiert werden. Also es wurde an vielen Stellschrauben gedreht, um dieses möglich zu machen.
Braucht es in so einer Ausnahmesituation trotzdem noch besondere Anstrengungen, damit die Menschen diesen Impfstoffen vertrauen?
Auf jeden Fall. Also ich denke, das ist jetzt die große Aufgabe auch der nächsten Wochen und Monate, ganz transparent zu machen, was sind die Ergebnisse der Studien, die jetzt durchgeführt wurden, auf welcher Datenlage beruht die Zulassung, was für Nebenwirkungen sind zu erwarten, wie wird sichergestellt, dass auch im weiteren Verlauf die sicherheitsrelevanten Daten erhoben werden, auch nach einer Notfall- oder konditionalen Zulassung. All das muss mit der Bevölkerung sehr transparent jetzt im Dialog kommuniziert werden.
Stichwort Nebenwirkungen. Ganz oben auf der Zulassungsliste stehen ja mRNA-Impfstoffe von BioNTech und Pfizer bzw. Moderna. Die beruhen beide auf synthetischen Molekülen, die das Immunsystem eben letztlich anregen sollen, Antikörper gegen SARS-CoV-2 zu bilden. Das ist ein neues Konzept. Was ist da eigentlich bisher über Nebenwirkungen bekannt?
Also die Entwickler haben ja schon aus diesem Entwicklungsprogramm Daten publiziert und da kann man das genau nachlesen, was in diesen frühen Studien an Nebenwirkungsprofilen gesehen wurde. Das sind Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Fieber, Schüttelfrost. Das sind aber vom Spektrum her Nebenwirkungen, die auch bei anderen Impfungen, wie zum Beispiel der Gelbfieberimpfung oder auch bei der Grippeimpfung, durchaus vorkommen können. Und um jetzt aufklären zu können für unsere Impfkampagnen, brauchen wir natürlich aus diesen großen Studien mit 30.000, 40.000 Probanden genau diese Daten. In wie viel Prozent haben Leute Kopfschmerzen bekommen? In wie viel Prozent ist diese Nebenwirkung aufgetreten? Das sind alles vorübergehende Nebenwirkungen. Die waren alle nach ein, zwei Tagen wieder weg, wenn sie aufgetreten sind. Aber das ist natürlich wichtig, damit wir auch da transparent aufklären können.
Könnten diese erwähnten mRNA-Impfstoffe, wenn sie so gut wirken, wie die ersten Ergebnisse jetzt erhoffen lassen, ausreichen? Oder müssen in jedem Fall noch andere Impfstoffe, auch andere Impfstofftypen dazukommen, um verschiedene Altersgruppen oder auch verschiedene Risikogruppen überhaupt impfen zu können und letztendlich eine Herdenimmunität zu erreichen?
Es gibt natürlich noch sehr viele Wissenslücken zu diesem Thema und man hat sich deswegen bewusst breit aufgestellt. Da sind ja momentan 11 verschiedene Impfstoffe in verschiedenen Impfstoffstrategien und Kategorien schon in der Phase 3 klinische Prüfung, um genau diese Frage dann zu beantworten, für wen ist welcher Impfstoff der beste? Vom Nebenwirkungsprofil, aber auch vom Wirkungsprofil. Es ist ja oft gesehen worden, dass zum Beispiel in der älteren Population bei der Grippeimpfung oft die Impfantworten schlechter sind als in einer jüngeren Population. Und vielleicht braucht es dann halt für bestimmte Bevölkerungsgruppen verschiedene Impfansätze. Deswegen ist es gut, dass wir derzeit breit aufgestellt sind. Die mRNA-Impfstoffe sind jetzt vorne in der Entwicklung, weil sie so schnell hergestellt werden können. Aber wir sollten auch die anderen Ergebnisse noch abwarten. Wir brauchen auch sicherlich mehr als einen Impfstoff, um halt die Weltbevölkerung zu versorgen.
Wenn Sie da eine Prognose wagen würden, wie viele Impfstoffe werden sich da in der Praxis letztendlich durchsetzen?
Das ist ein bisschen Spekulation, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir 5 Impfstoffe zur Zulassung bringen, vielleicht auch 6.
Sie haben ja selbst auch an einem Impfstoff gegen Corona an der Entwicklung mitgewirkt. Bei dem wird die genetische Information für ein Oberflächeneiweiß von SARS-CoV-2 in ein harmloses Pockenvirus verpackt. Gibt es dazu schon erste Ergebnisse zur Wirksamkeit?
Wir haben noch keine Ergebnisse zur Wirksamkeit. Wir sind noch in einer sehr frühen Phase der klinischen Prüfung. Die Phase 1 läuft, die Phase 2 ist gerade eingereicht. Wir haben die ersten Daten zur Verträglichkeit und erwarten die ersten Daten zur Wirksamkeit in Sachen Antikörperbildung und T-Zellantworten jetzt noch im Dezember. Wir haben aus einem ähnlichen Entwicklungsprogramm, also einem Impfstoffentwicklungsprogramm gegen MERS-Coronavirus, schon im Frühjahr Daten zur Sicherheit und zur Immunogenität publiziert. Und bisher sieht es sehr ähnlich aus, was wir jetzt auch für das Coronavirus-Konstrukt sehen.
Es gibt ja einige Studien, die davor warnen, dass wir in Zukunft öfter Pandemien erleben könnten, weil wir immer stärker in die Natur eingreifen und dadurch eben auch Viren das Überspringen aus dem Tierreich auf den Menschen erleichtern. Könnte die Impfstoffentwicklung in Zukunft vielleicht sogar noch schneller als jetzt bei SARS-CoV-2 funktionieren, indem man da sozusagen prophylaktisch schon Konzepte oder Impfstrukturen gegen Erreger vorbereitet, die das Potenzial zur nächsten Pandemie haben?
Ja, das ist also sicherlich ja auch schon etwas, was schon geschehen ist. Also die Tatsache, dass diese Impfstoffentwicklung so schnell vorangeschritten ist, ist ja auch der Tatsache geschuldet, dass nach dem großen Ebola-Ausbruch genau solche prophylaktischen oder proaktiven Initiativen gestartet wurden. Und einige der Impfstoffentwickler, die jetzt ganz vorne dabei sind, waren halt genau in diesem Prozess, diese Impfstoffplattformen, also Technologien, die schnell adaptiert werden können, halt auf jetzt SARS-CoV-2 anzuwenden. Das werden wir auch für die Zukunft nutzen können. Und hier in unserer SARS-CoV-2-Impfstoffentwicklung kommt natürlich auch dazu, dass wir tatsächlich mehrere Produkte haben, die jetzt diese Phase 3 der klinischen Entwicklung auch erreicht haben, für die wir dann wissen werden im nächsten Jahr, schützen diese Impfstoffe oder schützen sie nicht. Wir müssen dann auch diese Daten sehr sorgsam aufarbeiten, Impfstoffe besser verstehen und diese Informationen dann nutzen, um die besten Impfstoffe oder die besten Impfstoffplattformen für die jeweiligen Populationen für die nächste Pandemie schon vorzubereiten. Ich glaube, das ist eine ganz große Chance, die diese doch sonst so schwierige Situation in der Welt jetzt uns auch wissenschaftlich bietet, uns auf die nächste Pandemie besser vorzubereiten.
Entwicklung im Rekordtempo. Die Hamburger Infektiologin Marilyn Addo über den Stand der Impfstoffentwicklung gegen SARS-CoV-2. Mehr Hitzetote, die Ausbreitung von Tropenkrankheiten wie Malaria oder zunehmende Allergien. Das sind ein paar der Ergebnisse im neuen Lancet Countdown für Gesundheit und Klimawandel. Seit 2015 erscheint dieser globale Bericht jährlich. 120 ExpertInnen aus dutzenden akademischen Einrichtungen und UN-Agenturen haben an der aktuellen Ausgabe mitgewirkt. Welche Trends und Entwicklungen besonders besorgniserregend für unsere Gesundheit sind und wie wir darauf reagieren könnten, zum Beispiel in der Stadtplanung, das hat Volker Mrasek recherchiert.
In den letzten zwei Jahrzehnten haben Todesfälle durch Hitzewellen unter Seniorinnen und Senioren um mehr als die Hälfte zugenommen. Der weltweite Kohleverbrauch stieg zuletzt wieder an. Durch die Schadstoffemissionen der Kraftwerke stirbt jedes Jahr 1 Million Menschen vorzeitig. In vielen Ländern erhöhen zunehmende Waldbrände das Risiko für Leib und Leben. Die Bedingungen für die Ausbreitung von Mücken, die Infektionskrankheiten übertragen wie Dengue-Fieber oder Malaria, haben sich rapide verbessert. Das sind einige der Kernaussagen im neuen Lancet Countdown über gesundheitliche Risiken durch den Klimawandel und dessen Auslöser. Dazu gibt es einzelne Länderdossiers und auch eines für Deutschland. Daran mitgeschrieben hat Claudia Treidel-Hoffmann, Direktorin für Umweltmedizin im Helmholtz-Zentrum München und im Uniklinikum Augsburg.
Infektionen. Wir steuern im Prinzip auf eine Entwicklung hin, dass wir hier in Deutschland vermehrt Borreliose, aber auch zum Beispiel Malaria haben werden. Also die Mücke ist schon da. Wir brauchen nur noch den Parasiten in der Mücke.
3/4 der Bundesbürger leben in Städten, in denen zusätzlich ein Hitzeinsel-Effekt auftritt. Durch die dichte Bebauung und Straßen, die sich im Sommer aufheizen. Viele Kommunen betrachten Hitzeextreme daher als größtes Gesundheitsrisiko durch die Klimaerwärmung. Doch es fehle an Konzepten für den Ernstfall, kritisiert die Medizinerin.
Wir Deutschen sind da wirklich nicht gut, weil wir da insgesamt keine guten Hitzeaktionspläne haben. Die Schweiz ist gut, noch besser sind die Franzosen. Ist es wirklich in Frankreich ganz klar, was passiert, welche alte Frau dann zu welchem Zeitpunkt dann auch Wasser bekommt? Und das braucht es, weil die Sommer, die wir jetzt in den letzten Jahren als heiß empfunden haben, werden in Zukunft die kühleren Sommer.
Die Bevölkerung sei dabei verletzlicher geworden. Das dürfe man nicht außer Acht lassen, mahnt die Helmholtz-Forscherin.
Wir haben eine Gesellschaft, die gealtert ist und gerade die ganzen Hitzetage wirken vermehrt auf die verletzlichen älteren Personen. Da haben wir es wieder, nicht nur Corona, auch die Hitzetage.
Claudia Treidel-Hoffmann geht doch davon aus, dass die Zahl der Allergiker in Deutschland weiter steigt. Das hat damit zu tun, dass sich die Vegetationsperiode verlängert und damit auch die Zeit, in der allergieauslösende Pflanzen blühen. Oder es machen sich neue bei uns breit, wie die Beifußambrosie. In beiden Fällen wächst die Exposition gegenüber den Pflanzenpollen und damit auch das Risiko, sich einen Heuschnupfen einzuhandeln. Manchmal geschieht das aber auch unbedacht durch eigentlich gut gemeinte Maßnahmen. Die Medizinerin nennt hier Berlin als Beispiel.
Nachhaltige Städteplanung bedeutet, dass man eben auch alle an einen Tisch bringt, die Ahnung haben, die Mediziner mit einbeziehen. Oder läuft es so wie am Potsdamer Platz, dass da eine Birke neben der anderen steht und die Birken eben die Bäume sind, die die stärksten Allergieauslöser in Deutschland sind. Wir haben nun mal 40% Allergiker in Deutschland. Eine Masse von Menschen, die man durchaus berücksichtigen sollte.
Im Argen liegt in Deutschland doch immer noch die Klima- und Gesundheitsbelastung durch Pkw und Lkw. Das ist nicht nur der Sektor, der weiterhin viel zu viel CO2 ausstößt. Durch Feinstaub aus dem Autoverkehr gäbe es auch mehr als 40.000 vorzeitige Todesfälle pro Jahr, heißt es im Deutschland-Dossier zum neuen Lancet Countdown. Daher der Appell im Report, Städte sollten mehr verkehrsberuhigte oder autofreie Zonen einrichten und das Radwegenetz ausbauen. Eine Forderung, die auch Michael Kopatz unterstützt. Der Sozialwissenschaftler arbeitet beim Wuppertal-Institut im Forschungsbereich Stadtwandel.
Beim Radverkehr gibt es einige Städte, die ambitionierter sind, jetzt wie gerade Berlin. München zum Beispiel betätigt sich im Parkplatzrückbau. Was aber in 95% der Städte passiert, ist das Gegenteil, dass immer mehr Parkplätze entstehen.
Auch die Europäische Umweltagentur veröffentlichte in dieser Woche einen neuen Bericht zur Anpassung an den Klimawandel. Die Botschaft deckt sich mit der des Lancet Countdowns. Es sei dringend nötig, dass die EU-Staaten Maßnahmen entwickeln und umsetzen, um besser vorbereitet zu sein. Nicht nur auf Hitzewellen und Dürren, sondern auch auf mehr Starkregen und Überschwemmungen.
Volker Mrasek über den aktuellen Lancet Countdown, ein globaler Bericht zu den Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Gesundheit. Fast 10 Jahre ist es her. Damals löste ein schweres Seebeben einen Tsunami aus, der die Küste Japans überrollte. Mehr als 20.000 Menschen starben und das Kernkraftwerk von Fukushima Daiichi wurde überflutet. Die Folge waren Ausfälle der Sicherheitssysteme und Explosionen bzw. Kernschmelzen. 100 bis 150.000 Menschen mussten damals evakuiert werden. Und bis heute sind weite Gebiete immer noch unbewohnbar, weil die Strahlung zu hoch ist. Die aktuelle Lage in diesen Zonen war jetzt Thema auf einer virtuellen Konferenz der Internationalen Strahlenschutzkommission. Dagmar Röhrlich hat sie für uns online verfolgt und dabei auch O-Töne gesammelt.
2017 hatte die japanische Regierung die Evakuierungsbefehle aufgehoben. Die Menschen sollten nach Hause zurückkehren. Allerdings gibt es Ausnahmen, die sogenannten Difficult-to-Return-Zones, Gebiete in 6 Gemeinden, in denen die Strahlung zu hoch ist für eine Rückkehr ihrer ehemaligen Bewohner. Für diese Zonen hat die Regierung ein intensives Dekontaminierungsprogramm aufgelegt. So werden Gebäude und Straßen abgewaschen, Oberboden und Pflanzen entfernt. Herr Noguchi vom japanischen Kabinettsamt auf der Online-Tagung:
Auch die Evakuierungsbefehle für diese schwierigen Gebiete sollen 2022 und 2023 aufgehoben werden. Und es wird erwartet, dass die Bewohner zurückkehren. Eine dieser Zonen befindet sich auf dem Gebiet der Gemeinde Itate. Sie muss dekontaminiert werden, bis die in der Luft gemessene Jahresdosis unter 20 Millisievert liegt. Außerdem muss die Infrastruktur wieder aufgebaut werden.
Vor der Reaktorkatastrophe lebten 6.100 Menschen in Iitate. Doch bislang seien nur 1.500 zurückgekehrt, erzählt Norio Kano, bis vor kurzem Bürgermeister von Iitate.
Viele Bewohner von Iitate haben inzwischen Häuser außerhalb des Bezirks. Sie müssen nicht unbedingt in die betroffenen Gebiete zurückkehren. Und sie wissen, dass ihre Häuser verlassen sind und zerfallen, was auch ein Sicherheitsproblem ist.
Wer zurückkehrt, hat mit besonderen Problemen zu kämpfen. Denn unter anderem tun das zu wenige Menschen, als dass die Wirtschaft wieder richtig Fahrt aufnehmen könnte. Ganz abgesehen von der Strahlung sind die Lebensumstände einfach schwierig.
Glücklicherweise haben wir für unsere Bewohner mit Blick auf die medizinische Versorgung einen immer noch gültigen alten Vertrag, sodass 2-mal pro Woche ein Arzt kommt. Aber es herrscht ein großer Mangel an Pflegepersonal. Und wer kein Auto hat, für den ist sogar der Lebensmitteleinkauf schwierig. Wir haben zwar wieder Supermärkte, doch Frisches ist manchmal kaum zu bekommen. Wenn mehr Leute zurückkommen sollen, müssen erst die einfachen Bedürfnisse der Bürger befriedigt werden können.
Andere Orte stehen vor ähnlichen Problemen, erläutert Nobuhiro Tokunaga. Er ist stellvertretender Bürgermeister von Futaba, einer ehemals 7000 Einwohnerstadt, auf deren Gebiet ein Teil der Anlage von Fukushima Daiichi gebaut ist.
Durch die Katastrophe ist der Ruf Futabas schlecht, auch international. Und wir haben nicht so viele Fachkräfte, die den notwendigen Aufschwung antreiben können. Futaba hatte eine gemeinsame Geschichte mit dem Kernkraftwerk, das eine wichtige Rolle gespielt hat. Nun muss die Industrielandschaft von Grund auf neu aufgebaut werden. Wir müssen uns nun zu einer neuen Stadt entwickeln.
Nach intensiven Dekontaminierungsarbeiten konnten im März 2020 erst etwa 5% des Stadtgebiets wieder freigegeben werden, das Areal um den Bahnhof. Denn nur so können die Züge einer wiedereröffneten Bahnverbindung durchfahren. Diese Zone soll die Keimzelle werden, von der aus Futaba dekontaminiert und wiederbelebt wird. Bis zum Frühjahr 2022, dann soll der Evakuierungsbefehl aufgehoben werden und die ersten Bewohner sollen in die Geisterstadt zurückkehren. Doch die Regierung, so bemängelt Nobuhiro Tokunaga, habe bislang noch keine konkreten Pläne für die Dekontaminierung der besonders belasteten Flächen vorgelegt.
Dagmar Röhrlich über die Lage in den evakuierten Gebieten Fukushimas. Damit sind wir bei den Meldungen aus der Wissenschaft und die hat heute Magdalena Schmude zusammengestellt.
Nervenzellen im Sehnerv von alten Mäusen können künstlich verjüngt werden. So konnte ein Forschungsteam der Harvard Medical School den Sehkraftverlust der Mäuse zum Teil wieder aufheben. Das berichten die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature. Durch den Einsatz bestimmter Steuerungsproteine wurden biochemische Markierungen am Erbgut der Mäuse entfernt, sogenannte Methylierungen. Diese epigenetischen Markierungen zeigen das zelluläre Alter an. Durch den Eingriff wurden die Zellen in einen stammzellartigen Zustand zurückversetzt. In diesem verjüngten Zustand konnten sich die Zellen nach einer zuvor zugefügten Verletzung regenerieren und so die Sehkraft der Mäuse zum Teil wiederhergestellt werden. Die Studie zeige, dass es prinzipiell möglich ist, das biologische Alter von Zellen zu verändern, so die Forscher. Auch die Auswahl einnistungsfähiger Embryonen im Rahmen einer Kinderwunschbehandlung fällt unter das Präimplantationsdiagnostikgesetz. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gestern entschieden. Damit muss für eine solche Untersuchung, bei der die sogenannten Trophoektodermzellen auf mögliche Chromosomenstörungen untersucht werden, in jedem Einzelfall eine Ethikkommission zustimmen. Die Trophoektodermzellen entwickeln sich ab dem 5. Tag nach der Befruchtung einer Eizelle, ermöglichen die Einnistung in die Gebärmutter und bilden später die Plazenta. Sie sind an der Entwicklung des Kindes selbst nicht beteiligt. Im konkreten Streitfall hatte die Stadt München ein medizinisches Labor dazu verpflichtet, vor jeder derartigen Untersuchung die Zustimmung der Bayerischen Ethikkommission einzuholen. Dagegen hatte das Labor geklagt. Physiker haben den bisher genauesten Wert für die Feinstrukturkonstante ermittelt. Die Feinstrukturkonstante beschreibt die elektromagnetische Wechselwirkung zwischen Licht und elektrisch geladenen Teilchen wie Elektronen und Myonen. Sie gilt als entscheidende Basis des physikalischen Standardmodells. Weil sich aus der Feinstrukturkonstante andere Grundgrößen und quantenphysikalische Wechselwirkungen ableiten, ist es hilfreich, sie möglichst genau zu kennen. Der jetzt ermittelte neue Wert ist fast dreifach genauer als der bisherige Wert, wie Wissenschaftler von der Sorbonne in Paris in der Fachzeitschrift Nature schreiben. Stress kann ruhende Tumorzellen reaktivieren. Das hat ein US-amerikanisches Forschungsteam nachgewiesen. Die Wissenschaftlerinnen konnten zeigen, dass Stresshormone bei Mäusen dafür sorgen, dass bestimmte weiße Blutkörperchen verstärkt Proteine ausschütten, die ruhende Zellen von Eierstock- und Lungenkarzinomen zur Teilung anregen. Gaben die Forschenden den gestressten Mäusen Medikamente wie Beta-Blocker, blieben die Tumorzellen in ihrem Ruhezustand. Das berichten die Forschenden im Fachmagazin Science Translational Medicine. Auch die Daten von 80 ehemaligen Lungenkrebspatienten zeigten, dass Personen mit einem hohen Spiegel der durch Stress vermehrt ausgeschütteten Proteine häufiger Rückfälle erleiden. Rifffische können mehr als 60 Jahre alt werden. Das geht aus einer Untersuchung australischer Meeresforscher hervor, die im Fachjournal Coral Reefs erschienen ist. Ein untersuchter Doppelfleckschnapper war demnach 79 Jahre alt. Ein Gelbaugenschnapper sogar 81 Jahre. Das sind etwa 2 Jahrzehnte mehr als das höchste Alter, das bisher für Rifffische angenommen wurde.
Sternzeit. 3. Dezember. Das erste schwarze Loch im Schwan. Nach Einbruch der Dunkelheit zeigt sich das Sternbild Schwan hoch im Südwesten. Im Hals des Schwans befindet sich die starke Röntgenquelle Cygnus X1. Dieses Objekt ist ein Doppelstern, bei dem der eine Partner eine extrem kompakte Sternleiche ist. Es könnte ein schwarzes Loch sein, schrieben die australische Astronomin Louise Webster und ihr britischer Kollege Paul Murden 1971 vorsichtig in der Fachzeitschrift Nature. Inzwischen gilt Cygnus X1 als Paradebeispiel für ein schwarzes Loch. Dort gibt es einen blauen Riesenstern mit etwa 30-facher Sonnenmasse. Von ihm strömt Materie zum schwarzen Loch, das rund 15 Mal schwerer als die Sonne ist und erstrahlt dort im Röntgenlicht. Einst haben die Physiker Stephen Hawking und Kip Thorne gewettet, ob Cygnus 1 ein schwarzes Loch ist. Hawking hielt dagegen und räumte später seine Niederlage ein. Manchmal dauert das Röntgenflackern am schwarzen Loch nur eine tausendstel Sekunde. In dieser Zeit legt das Licht nur 300 Kilometer zurück. Somit muss das Objekt sehr kompakt sein. Wäre es so groß wie die Sonne, würde jeder Blitz auf mehrere Sekunden ausgedehnt. Dem Nobelkomitee galt dies aber nicht als Nachweis eines schwarzen Lochs. Der Physikpreis geht in diesem Jahr an Beobachtungen des viel massereicheren schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße. Louise Webster hätte man ohnehin nicht mehr auszeichnen können. Sie ist vor 30 Jahren gestorben. Die Entdeckerin des ersten schwarzen Lochs im All wurde nur 49 Jahre alt.
Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, wie läuft der Aufbau der geplanten Impfzentren am Beispiel Hessens? Am Mikrofon war Lennart Pyritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.